täglich gute Nachrichten. Eure halbe Stunde mit guten Nachrichten aus Graz, Österreich und der Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hell Yeah, der Sendung für gute Nachrichten. Heute wird es vielfältig. Wir erfahren, warum Zahnseide nicht nur den Zähnen gut tut, wie eine neue Tablette den Alltag von Menschen mit Schizophrenie erleichtern könnte und was genau hinter dem neuen Plaudernetz steckt, das in Deutschland gegen Einsamkeit aufruft.
Und das gibt es in Österreich schon länger.
Es gibt Hoffnung auch aus der Angstforschung, Fortschritte bei Batteriespeichern und obendrein endlich eine ganz konkrete Zahl dazu, wie viele Ameisen auf dieser Erde eigentlich wirklich unterwegs sind. Also setzt die Kopfhörer eurer Wahl auf, schaltet das Radio ein, los geht es mit Sendung 16 von Hell Yeah, endlich gute Nachrichten. Zahl der Batteriespeicher steigt rasant. Die Stromproduktion von Windrädern und Solaranlagen hängt vom Wetter ab und schwankt daher. Batteriespeicher können hier Ausgleich schaffen. Ihre Zahl legte im vergangenen Jahr rasant zu, besonders in Privathaushalten. In Deutschland sind im vergangenen Jahr nach Angaben des Branchenverbandes fast 600.000 neue Batteriespeicher installiert worden. Sowohl die Anzahl als auch die Kapazität aller in Deutschland installierten Speicher habe sich um fast 50% erhöht, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft mit. Ende 2024 waren demnach in Deutschland mehr als 1,8 Millionen Speicher mit einer Gesamtkapazität von rund 19 Gigawattstunden installiert. Dies reiche rechnerisch aus, um den durchschnittlichen täglichen Stromverbrauch von mehr als 2 Millionen Zwei-Personen-Haushalten in Deutschland zu speichern. Photovoltaikanlagen auf dem eigenen Dach mit Speichern zu kombinieren, ist mittlerweile preiswert und zum Standard geworden, erklärte der Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. Die meisten Batteriespeicher wurden im vergangenen Jahr in Privathaushalten installiert. Ihre Zahl erhöhte sich nach Angaben des Verbands um 580.000. Im gewerblichen Bereich seien 38.000 Speicher hinzugekommen. Dies entspreche einem Anstieg von 60% gegenüber dem Vorjahr. 2024 gingen rund 100 Großspeicher mit einer Kapazität von insgesamt rund 0,8 Gigawattstunden in Betrieb. Der Zubau in diesem Bereich hat sich damit im Vergleich zu 2023 verdoppelt. Zahnseide kann das Schlaganfallrisiko senken. Gute Mundhygiene hilft nicht nur, die Zähne vor Karies und Parodontitis zu schützen. Regelmäßiges Säubern der Zahnzwischenräume mit Zahnseide könnte dazu beitragen, das Schlaganfallrisiko zu senken, zeigen aktuelle, noch unveröffentlichte Forschungsergebnisse aus den USA. Mindestens zweimal täglich Zähne putzen lautet die gängige Empfehlung, um Krankheitserreger zu entfernen und den Kauapparat möglichst lange gesund zu halten. Denn wiederkehrende oder gar chronische Entzündungen in der Mundhöhle schaden nicht nur den Zähnen. Forschungen der vergangenen Jahre zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen schlechter Mundgesundheit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen geben dürfte. Unter Fachleuten werden unterschiedliche Theorien diskutiert, warum hier eine Verbindung bestehen könnte. Eine lautet, dass Bakterien, die Karies verursachen oder das Zahnfleisch infizieren, über die Blutbahn zu anderen Stellen im Körper wandern und dort auch Entzündungen hervorrufen. Reste solcher Bakterien wurden tatsächlich in weit vom Mund entfernten, atherosklerotisch verengten Arterien gefunden. Blutgerinnsel, Herzinfarkte und Schlaganfälle können eine Folge solcher Schädigungen sein. Möglicherweise sind aber gar nicht die Bakterien selbst schuld, sondern vielmehr oxidativer Stress, also eine überschießende Immunreaktion des Körpers, wie eine im Jahr 2023 erschienene Studie vermutet. Auch genetische Faktoren werden nicht ausgeschlossen. Welche Mechanismen auch immer hier am Werk sind, es gibt offenbar eine Verbindung zwischen Zahnhygiene, Mundinfektionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Jüngste Forschungsergebnisse lassen allerdings darauf schließen, dass tägliches Zähneputzen mit der Bürste nicht ausreicht, um die Ausbreitung oraler Infektionen im Körper und womöglich dadurch verursachte Schlaganfälle zu verhindern. Unser Ziel war es herauszufinden, welche Mundhygienemaßnahmen, Zähneputzen, die Verwendung von Zahnseide oder regelmäßige Zahnarztbesuche den größten Einfluss bei der Prävention von Schlaganfällen haben, erklärt der Neurologe und Studienautor Suvik Sen von der Suvik Sen von der University of South Carolina in seiner Aussendung. In einem Zeitraum von 25 Jahren verfolgten die Forschenden die Zahnpflegegewohnheiten von mehr als 6000 Personen mit einem Durchschnittsalter von 62 Jahren anhand von Fragebögen. Auch andere Faktoren, die das Schlaganfallrisiko erhöhen können, wurden im Rahmen der Untersuchung, die auch ARIC-Studie genannt wird, abgefragt. Etwa Bluthochdruck, Diabetes, Cholesterinwerte und Rauchen. Rund 65% der TeilnehmerInnen gaben an, mindestens einmal pro Woche Zahnseide oder Interdentalbürsten zur Reinigung der Zahnzwischenräume zu verwenden. Sie litten deutlich seltener an Parodontitis und Karies als jene Personen, die ihre Zähne nur mit Bürste putzten, jährlich zum Zahnarzt gingen und auch regelmäßig Zungenbelag entfernten. Im Beobachtungszeitraum erlitten 434 Personen einen Schlaganfall. Es zeigte sich aber, dass sich das Risiko für einen Infarkt aufgrund eines verstopften oder atherosklerotisch verengten Blutgefäßes durch die Verwendung von Zahnseide um gut 20% verringerte, schreibt das Studienteam. Die Wahrscheinlichkeit, einen Schlaganfall durch einen vom Herzen ins Gehirn wandernden Blutgerinnsel zu erleiden, sank um fast 45%. Auch Herzrhythmusstörungen traten in dieser Gruppe seltener auf. Das Risiko eines Vorhofflimmerns, einer der häufigsten Formen einer Herzrhythmusstörung, das ebenfalls Schlaganfälle verursachen oder zu Herzversagen führen kann, war laut den ForscherInnen um rund 12% geringer. Zahnseide gibt es überall und sie ist im Gegensatz zu anderen Zahnpflegeprodukten nicht teuer. Sie regelmäßig zu verwenden, ist eine gesunde und leicht zu praktizierende Angewohnheit, empfiehlt Sen, der in einer früheren Studie bereits die Zusammenhänge zwischen Karies und dem Auftreten von Hirnblutungen untersuchte. Trotzdem müssen noch weitere Forschungen durchgeführt werden, um die nun vorgestellten Ergebnisse, die lediglich auf Fragebögen zur Einschätzung von Schlaganfallrisiken beruhen, genauer zu untermauern. Wöchentliche Tablette gegen Schizophrenie könnte Behandlung verbessern. Für Menschen, die an Schizophrenie leiden, ist die konsequente Einnahme von Medikamenten enorm wichtig. Oft genug passiert das nicht und das ist eines der größten Hindernisse in der Versorgung, weiß Leslie Citrome, Psychiater am New York Medical College. Ein Arzneimittel in Tablettenform, das nur einmal wöchentlich eingenommen werden muss, könnte in Zukunft die Behandlung von Schizophrenie erleichtern. Das zeigt eine klinische Studie in den USA, deren Hauptautor Citrome ist und die soeben in Lancet Psychiatry publiziert wurde. Derzeit gibt es nur die Möglichkeit der täglichen Einnahme von Tabletten mit dem Wirkstoff Risperidon und Langzeitdepotinjektionen. Die neue Formulierung könnte hier eine notwendige Brücke schlagen. Der Psychiater betont, die wöchentliche orale Verabreichung von Antipsychotika kann schlechte gesundheitliche Ergebnisse wie Rückfälle, Suizide und erneute Krankenhausaufnahmen bei diesen PatientInnen verringern. Seit vielen Jahren wird der Wirkstoff Risperidon, ein sogenanntes atypisch Antipsychotikum, weltweit zur Behandlung der Schizophrenie und von sogenannten schizoaffektiven Störungen erfolgreich eingesetzt. Doch es gibt ein Problem. Auf die Einnahme der kurzwirksamen, täglich einzunehmenden Risperidon-Tabletten wird oft vergessen. Auf der anderen Seite gibt es Depotinjektionen. Sie werden zum Beispiel alle 2 oder alle 4 Wochen verabreicht. Doch diese Form der Einnahme wird von PatientInnen oft abgelehnt oder steht aus anderen Gründen nicht zur Verfügung. Das US-Pharmaunternehmen Lyndra hat gemeinsam mit WissenschaftlerInnen des MIT und des Brigham and Women's Hospital in Boston die Entwicklung der neuen Formulierung LYN-005 vorangetrieben. Die untersuchte Verabreichungsform ist etwa so groß wie eine Multivitaminkapsel. Einmal geschluckt, entfaltet sie sich zu einem Stern, um den schnellen Weitertransport vom Magen in den Darm zu verhindern. Die Wirksamkeitsstudie umfasste 83 PatientInnen zwischen 18 und 64 Jahren an 5 US-Standorten. Sie litten mindestens 2 Jahre lang an Schizophrenie oder einer schizoaffektiven Störung. Sie alle waren 6 Wochen oder länger mit einem oral verfügbaren Antipsychotikum behandelt worden und hatten einen stabilen Zustand erreicht. Die Teilnehmenden durften innerhalb der vorangegangenen 6 Monate keine Krankenhauseinweisung wegen sich verschlimmernder Schizophrenie gehabt haben. Nach 7 Tagen Therapie mit den normalen Risperidon-Tabletten mit 2 oder 6 Milligramm erhielten die Teilnehmenden 5-wöchentliche Dosen von Lyn-005 mit 15 oder 45 Milligramm. Während der klinischen Studie wurden sie teilweise stationär in einer Klinik aufgenommen, um die notwendigen Blutabnahmen durchgängig zu gewährleisten. Die Patientinnen wurden zur Sicherheit 4 Wochen nach Ende der Behandlung weiter beobachtet. Der wesentliche Punkt in der Behandlung von Schizophrenie ist die Adhärenz der PatientInnen, also dass sie die Medikation durchziehen, erklärt Ira Glick, Psychiater an der Stanford University School of Medicine in Stanford, Kalifornien. Für manche Betroffene ist das eine gute Entwicklung. Wichtig sei jedenfalls, dass die Behandlungsmöglichkeiten breiter werden. Immerhin leiden nach den engsten Diagnosekriterien weltweit 0,3 bis 0,6% der Menschen an einer Schizophrenie. In Österreich wird von jährlich rund 1.000 Neuerkrankungen ausgegangen. Ihr hört Hell Yeah, endlich gute Nachrichten. Eure Positive Vibes aus dem freien Radio. App Plaudernetz vermittelt anonyme GesprächspartnerInnen. Das kennen viele. Man möchte mit jemandem reden, aber im Freundeskreis hat niemand Zeit. Ein kostenloses Telefonangebot will das ändern. Für alle, die gern telefonieren, gibt es ein neues Angebot. Eine App vermittelt anonyme GesprächspartnerInnen, teilte die Hilfsorganisation Malteser mit. Sie hat das Plaudernetz ins Leben gerufen, das GesprächspartnerInnen über eine kostenfreie Rufnummer verbindet. Wer plaudern möchte, muss sich an verschiedene Regeln halten. Wertschätzender Umgang, Wahrung der Anonymität und kommerzielle und missionarische Inhalte sind verboten. Im Vorfeld festgelegt ist die Gesprächszeit nicht. In Österreich, wo es das Plaudernetz bereits gibt, seien es durchschnittlich 25 Minuten. Einfach mal mit jemandem locker und unverbindlich ins Gespräch zu kommen. Dazu fehlt in der heutigen Zeit vielen Menschen die Gelegenheit. So Sabrina Ortjik, Leiterin des Bereichs Sozialstärken und Teilhaben. Mit dem Plaudernetz wolle man Einsamkeit und soziale Isolation durch persönliche Gespräche lindern oder verhindern. Bei den GesprächspartnerInnen handelt es sich um Ehrenamtliche. Die Organisation weist darauf hin, dass das Plaudernetz kein Krisennotfall- oder Beratungstelefon ist. Bei Krisen und Notfällen gibt es die Telefonseelsorge sowie die Nummer geben Kummer. Angststörungen. Neues Forschungsergebnis macht Hoffnung. Eine Studie aus London zeigt, wie das Gehirn unverhältnismäßige Angstreaktionen unterdrücken kann. Ein vielversprechender Ansatz zur Behandlung von Angststörungen. Angststörungen gehören in Deutschland und Österreich zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Rund 15% der Bevölkerung leiden darunter. Betroffene reagieren übermäßig ängstlich in Situationen, in denen keine reale Gefahr besteht, zum Beispiel wenn sie eine ungefährliche Spinne sehen oder in engen Räumen unterwegs sind. Die gute Nachricht, solche instinktiven Ängste kann man offenbar verlernen. Das zeigt eine aktuelle Studie des Sainsbury Wellcome Centre am University College in London, die in der Zeitschrift Science erschien. Das Forschungsteam um Neurowissenschaftlerin Sonja Hofer fand heraus, dass das Gehirn lernen kann, Angstreaktionen auf eigentlich harmlose Situationen zu unterdrücken. Die Ergebnisse machen Hoffnung auf neue Therapieansätze für Menschen mit Phobien, Angststörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen. Menschen werden mit instinktiven Angstreaktionen geboren, etwa auf laute Geräusche oder sich schnell nähernde Objekte, erklärt Sarah Medeiros, Forschungsstipendiatin am Hofer-Labor am SWC. Doch durch Erfahrungen können wir diese Reaktionen überwinden. Dabei spiele ein Lernprozess im Gehirn eine zentrale Rolle. Wo genau dieser stattfindet, war bislang jedoch nicht ganz klar. Mit Hilfe von Mäusen gingen die Forschenden dem Prozess näher auf den Grund. Dazu wurden die Tiere immer wieder mit einem sich ausdehnenden Schatten von oben konfrontiert. Ein visuelles Signal, das einen herannahenden Greifvogel nachahmen sollte. Anfangs suchten die Mäuse noch Schutz vor dieser vermeintlichen Bedrohung. Doch nachdem die Gefahr wiederholt ausblieb, nahm auch ihre Angstreaktion ab. Sie versteckten sich nicht mehr. Die Veränderung im Verhalten der Tiere zeigt, dass ein Lernprozess in ihren Gehirnen stattgefunden haben musste. Die Mäuse lernten, auf gefahrlose Reize nicht mehr mit Angst zu reagieren. Man könnte also sagen, sie verlernten ihre Angst. Aus vorangegangener Forschung wusste das Team bereits, dass eine tief im Hirn gelegene Struktur, der ventrolaterale Nucleus geniculatus, Angstreaktionen unterdrücken kann. In der neuen Untersuchung fanden die WissenschaftlerInnen dann heraus, dass diese Struktur auch eine zentrale Rolle beim nachhaltigen Verlernen von Angstreaktionen spielt. Unsere Ergebnisse stellen gängige Annahmen über Lern- und Gedächtnisprozesse in Frage, sagt Studienleiterin Hofer. Lange Zeit galt die Großhirnrinde als zentrales Gehirnareal für Lernen, Gedächtnis und Verhaltensflexibilität. Wir haben allerdings festgestellt, dass nicht die visuelle Rinde, sondern der subkortiale Nucleus geniculatus diese entscheidenden Erinnerungen speichert. So lässt sich nun auch besser erklären, warum Betroffene ihre Angststörung in den seltensten Fällen durch einfaches Reflektieren loswerden. Die Erinnerungen an die instinktiven Ängste sitzen tief im Gehirn und können erst durch einen Lernprozess nachhaltig verändert werden. Eine wichtige Rolle dabei spielen sogenannte Endocannabinoide, Botenstoffe, die der Körper selbst herstellt. Sie helfen dabei, unsere Stimmung und unser Gedächtnis zu stimulieren und lösen einen Lernprozess aus. Ihre Ausschüttung führt zu einer erhöhten neuronalen Aktivität in der tiefliegenden Gehirnregion, wodurch wiederum die Angstreaktion auf harmlose Reize unterdrückt wird. Positiv ist, diese Mechanismen existieren nicht nur in Mäuse, sondern auch in Menschengehirnen. Die Ergebnisse könnten deshalb zu einem besseren Verständnis von Personen mit Angststörungen beitragen, bei denen die Regulation von Angstreaktionen im Gehirn falsch abläuft. Dies könnte neue Therapieansätze eröffnen, indem gezielt Schaltkreise oder lokale Endokannabinoid-Systeme adressiert werden, sagt Hofer. Dazu will das Forschungsteam nun das menschliche Gehirn näher untersuchen.
Ihr hört Hell yeah, endlich gute Nachrichten. Eure Positive Vibes aus dem freien Radio.
Wie viele Ameisen gibt es eigentlich auf der Erde? Forschenden ist es gelungen, die Größe und Biomasse der weltweiten Ameisenpopulation zu bestimmen. Im Wald, in der Stadt oder als ungebetener Gast zu Hause. Ameisen kann man beinahe überall antreffen. Es gibt scheinbar keinen Ort, an dem sich die Insekten nicht niederlassen. Kein Wunder. Mehr als 15.000 beschriebene und insgesamt 30.000 geschätzte Arten der sechsbeinigen Alleskönner kreuchen und fleuchen auf der Erde, von den Tropen bis in die subpolaren Klimazonen. Aber wie viele Ameisen gibt es eigentlich insgesamt auf dem Planeten? Eine Frage, die sich wohl viele Menschen schon einmal gestellt haben dürften. Die Antwort liefert eine Studie der Universitäten Würzburg und Hongkong. Sie sind dieser scheinbar unmöglich zu beantwortenden Frage nachgegangen. Und es sind 20 Billiarden. Das ist eine 20 mit 15 Nullen. Für ihre umfangreichen Berechnungen zog das Team um Hauptautorin Sabine Noten und Biologe Patrick Schultheiß Datensätze aus aller Welt heran. Insgesamt 489 Studien über boden- und baumbewohnende Ameisenarten wurden in einer Datenbank zusammengefasst. Ihre darauffolgenden systematischen und empirischen Schätzungen brachten Zahlen zutage, die selbst für die Forschenden nur schwer zu begreifen sind. Unserer Einschätzung nach beläuft sich die globale Ameisenpopulation auf 20 mal 10 hoch 15, also 20 Billiarden Tiere. Das ist eine 20 mit 15 Nullen, so Newton. Anhand der Datensätze können aber auch verständlichere Vergleiche angestellt werden. Die Biomasse, also das Gewicht von sämtlichen auf der Erde lebenden Ameisen, lässt sich in 12 Megatonnen Kohlenstoff angeben. Im Vergleich wären das laut Studie etwa 20% der Masse der gesamten Menschheit. Oder noch anschaulicher, selbst wenn man die Biomasse aller wildlebenden Vögel und Säugetiere zusammenfassen würde, wäre die Biomasse der Ameisen immer noch größer. In der Studie ging es jedoch nicht nur um die Gesamtzahl von Ameisen auf der Welt, sondern auch um deren anteilige Verteilung in den verschiedenen Lebensräumen. Die Ameisenhäufigkeit ist auf der Erde ungleichmäßig verteilt, erreicht ihren Höhepunkt in den Tropen und variiert zwischen den Lebensräumen um das Sechsfache, heißt es in der Studie. Arten, die bevorzugt in Bodennähe leben, seien vor allem in Trockengebieten anzutreffen. Dahingegen sei die Dichte der baumbewohnenden Ameisenarten in Wäldern am höchsten. Kaum überraschend, die Populationen in stark urbanen und durch Menschen geprägten Regionen haben es besonders schwer. Die Erkenntnisse der WissenschaftlerInnen können als Grundlage für zukünftige Forschung dienen. Newton, Schultheis und ihr Team finden es beispielsweise sinnvoll zu untersuchen, inwiefern sich verschiedene Umwelteinflüsse auf die Verbreitung und Verteilung von Ameisen auswirken. Denn ein großer Teil der 20 Billiarden Ameisen auf der Welt ist äußerst wichtig für unzählige ökologische Vorgänge. So bewegen Ameisen auf einem Hektar Land laut Schultheis jährlich rund 13 Tonnen Erde, viel mehr als andere Bodenbewohner wie beispielsweise Regenwürmer. Dazu reinigen sie ihre Umgebung von Aas oder halten die Population von Schädlingen klein. Zugleich verbreiten die kleinen Sammler auch die Samen von Pflanzen, was deren Verbreitung zugutekommt. Und die fleißigen Insekten stehen auch als Nahrungsmittelangebot für größere Tiere wie Spechtvögel, Schwalben oder Auerwild zur Verfügung. Das war die 16. Sendung von Hell Yeah, endlich gute Nachrichten. Ich hoffe, du konntest ein paar gute Nachrichten für dich mitnehmen. Vielleicht ja die Erinnerung daran, wie wichtig gute Gespräche ab und zu sind. Es passiert viel Gutes, auch wenn man es zwischen all den schlechten Schlagzeilen und der untergehenden Welt manchmal kaum bemerkt. Bleib also neugierig, bleib zuversichtlich. Und wenn du selbst über eine gute Nachricht stolperst, vielleicht aus deinem Alltag oder deinem Umfeld, dann schick sie mir doch gern an hellyear@helsinki.at. Ich freue mich über jeden Hinweis. Also mach's gut, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, mach dir einen schönen Sommer.
Das war Hell Yeah! Endlich gute Nachrichten. Eure Good News aus dem Freien Radio, Radio Helsinki 92.6. Wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Gute und bis bald.